SWR 2 zur Person.
Am Mikrofon begrüßt Sie heute Antonio von Schönfeld. Mein Gesprächspartner ist der Bariton Benjamin Appel heute Nachmittag. Er ist gleichermaßen in Oper, Oratorium und Kantaten zu Hause und er macht sich als junger Sänger vielleicht überraschend sehr stark für das Lied. Gesungen hat er schon den Conte in Mozarts Figaro, Aeneas in Purcell's Dido und Aeneas, natürlich Bachs Passionen, Brahms Requiem. Er arbeitet zusammen, sehr breit aufgestellt, mit Dirigenten wie Thomas Dauskart, Paul McCreesh, Jordi Savall und Christian Thielemann. Und er tourt vom Britain Festival in Aldeborough über das Schleswig-Holstein Festival, den Giron Summer, Bregenz und die Schubertiade in Hohenems. Und das führt mich zum Lied, mit dem ich ihn vorstellen möchte, mit Seligkeit von Franz Schubert.
Jedem lächelt traut eine Himmelsbraut, Harf und Psalte klinget und man tanzt und singet. Oder möcht ich sang und mich ewig freuen, und mich ewig freuen. Sich ausgeklagt, selig dann mit ihr, bleib ich ewig hier, bleib ich ewig hier.
Seligkeit von Franz Schubert, gesungen von Benjamin Appel, heute Gesprächspartner hier in SWR 2 zur Person. Begleitet hat ihn der Pianist James Bayeux. Schubert hat hier Zeilen von Ludwig Hölty vertont und der Begriff Seligkeit bezieht sich natürlich auf eine Sie, auf das glückliche Verliebtsein des lyrischen Ichs in seine Laura. Benjamin Appel, kann Singen auch mit Seligkeit zu tun haben oder selig machen?
Absolut, das kann ich ganz klar bejahen. Es gibt ja auch ganz klar medizinische Untersuchungen, die auch belegen, dass gerade das Singen doch eine heilende Wirkung hat. Und es ist oft so, wenn man in der Früh aufwacht und man bekommt schlechte Nachrichten oder es ist was passiert und man geht in die Probe oder man singt später auch ein Konzert, man kommt transformiert raus. Es verändert einen, es macht einen immer glücklicher und erfüllter. Und von dem her hoffe ich, dass jeder die Möglichkeit hat, im Leben das auch zu erfahren, selbst zu singen, sei es in Chören oder auch nur in der Badewanne, unter der Dusche oder eben als professioneller Sänger. Es ist einfach was ganz, ganz Tolles.
Dieses Schubert-Lied haben Sie aufgenommen 2016. Ich habe Sie noch ein Jahr davor, vor gut 4 Jahren in London gehört, mit Schubert-Liedern an einem Sonntagvormittag in der Wigmore Hall. Und ich gestehe, Ihr Name war mir da noch nicht geläufig. Und ich habe ihn auch prompt zunächst Englisch verstanden, Benjamin Appel. Im Programmheft konnte man dann noch über die BBC lesen, dass Sie zur Radio 3 New Generation Artist Scheme zählten und auch in der Wigmore Hall bei einem entsprechenden Programm mitgemacht haben, bei den Emerging Artists, also den aufstrebenden, angehenden Künstlern. War das möglich oder sogar naheliegend, Sie für einen Engländer zu halten?
Der Name ist ja verschiedenartig zu lesen, aber das ist auch das Schöne, dass der Name doch irgendwie einigermaßen international ausgesprochen werden kann. Und das hilft in manchen Ländern dann doch verglichen mit komplizierteren Namen.
Sie sind da aufgetreten mit Graham Johnson und das ist einer der großen Liedbegleiter unserer Zeit. Wir haben von der Wigmore Hall just von dem Abend einen Live-Mitschnitt. Das ist damals aufgenommen worden. Wollen wir mal reinhören?
Sehr gerne.
Und nicht etwa den und jenen, lasset nun ihr guten Leute euer Wundern, euer Sehen. Mit ungeheuren Mächten blicket sie wohl in die Runde, doch sie sucht nur zu verkünden. Ihm die nächste Süd
Franz Schubert, Geheimnis mit Benjamin Appel und Graham Johnson, ein Live-Mitschnitt aus der Wigmore Hall in London. Und man hört, wie sie Freude daran haben, die Geschichte zu erzählen, die dahinter steht. Benjamin Appel, Sie werden in Pressemitteilungen und Konzertankündigungen noch als Jungstar tituliert, sind aber längst ein etablierter Leadsänger. Wie lange bleibt man ein Junger auf der Bühne?
Ja, ich sehe es immer noch als Kompliment an und wahrscheinlich umso älter man wird, umso mehr sieht man es als Kompliment an. Die Sache liegt vielleicht auch daran, dass ich später begonnen hatte mit dem professionellen Singen, verglichen mit anderen Sängern. Mein Weg war etwas anders. Nach der Schule machte ich Zivildienst, dann eine Ausbildung zum Bankkaufmann, was Bodenständiges und anschließend ein Studium der Betriebswirtschaftslehre. Und erst mit 28 ging ich dann eigentlich nach London, um dort ein Aufbaustudium in Gesang zu machen. Sprich, ich hatte wahrscheinlich so um die 10 Jahre später begonnen als die anderen Sänger, was jetzt im Nachhinein für mich ein absolutes Geschenk war. Oft denke ich bei jungen Sängern, die beginnen zu früh, nicht nur stimmlich, sondern auch intellektuell. Es ist doch ein sehr anstrengender Beruf, ein Beruf, wo man viel aufs Persönliche kritisiert wird. Und dazu braucht man doch irgendwo gewisses Rückgrat und auch ein Wissen, wo man stark ist, welche Stärken man besitzt. Und das dauert doch eine Zeit, das selbst zu entwickeln. Und vielleicht dementsprechend, weil ich später die Karriere begonnen hatte als andere Sänger, zähle ich vielleicht noch etwas länger als Jungstar. Auch diese Worte, Rising Stars und so weiter. Ich bin kein großer Fan davon. Ich denke mir immer, wenn ein aufstrebender Star, Stern nach oben geht, gibt es eigentlich nur noch einen Weg für einen Stern. Und da würde ich noch gerne ein paar Jahre warten.
Sie sagen, Sie haben Ihre Karriere als Sänger, also die Berufslaufbahn, spät begonnen. Aber zu singen begonnen haben Sie früh. Sie waren bei den Regensburger Domspatzen und ich gehe jetzt noch einen Schritt zurück. Wer zur Musik rangeführt wird, da ist es schon enthalten, der erlebt das meistens zu Hause. Wie war das bei Ihnen?
In meiner Familie ist kein Berufsmusiker, also später wirklich diesen Beruf zu ergreifen, war doch eine Überraschung für die Menschen um mich herum. Aber dennoch haben wir sehr, sehr viel Musik gemeinsam gemacht. Meine Mutter liebt Musik. Es war eher Volksmusik oder auch Kinderlieder. Und sie spielt die Gitarre. Und dementsprechend hatten wir eben viel musiziert gemeinsam. Und meine zwei älteren Brüder waren dann auch schon bei den Regensburger Domspatzen. Es war der Wunsch meines ältesten Bruders, obwohl meine Eltern da anfänglich eigentlich dagegen waren, weil doch so ein Konstrukt der Domspatzen, auch mit Samstagsschule damals und sonntäglichen Gottesdiensten, die ganze Familiensituation, Dynamik total verändert hatten. Und
da mein Bruder, muss die ganze Familie mit
abholen in der Früh zum Dom und oder reinfahren. Wie gesagt, das Familienleben verändert sich massiv. Und mein ältester Bruder hatte da anscheinend einen sehr starken Geist und setzte sich da durch und der zweite folgte und ursprünglich wollte ich eigentlich dort nicht hin. Ich erinnere mich an das Vorsingen meines zweiten Bruders bei Domkapellmeister Georg Ratzinger damals und die ganze Familie tanzte an und ganz zum Schluss des Vorsingens beugte sich Ratzinger zu mir runter und sagte, also in 3-4 Jahren kommst du dann auch zu uns. Und ich ganz unbesorgt sagte dann, nein, also auf alle Fälle nicht, dieses Gekreische geht mir total auf den Senkel. Und das war doch ein großer Schock für die ganze Familie. Im Auto nach Hause hatte für ein paar Minuten oder für längere Zeit niemand mit mir gesprochen. Ein paar Jahre später hatte ich mich dann doch umentschieden, einfach wahrscheinlich aus Bequemlichkeitsgründen und bin meinen Brüdern gefolgt. Und innerhalb weniger Wochen hat sich dann doch diese Ablehnung in große Begeisterung umgeschlagen.
Erinnern Sie sich an Stücke oder vielleicht so an erste Stücke, die Sie wirklich auch musikalisch mitgenommen haben? Ich meine, Sie haben dann begonnen mit 10, 11 Jahren. Was haben Sie da im Kopf?
Das war dann ganz speziell eigentlich Renaissance-Musik in dieser Art von Stimmführung, das ich alles damals nicht verstand, aber es war doch eine Stimmführung, eine Melodie zu singen, die mich doch sehr einnahm. Und da war doch dann ganz besonders die Musik von Palestrina, die ich als Kind ganz faszinierend fand und das, was einfach Spaß machte zu singen.
Also ein Sprung durch die Jahrhunderte zurück zu Palestrina. Was hören wir?
Wir hören die Missa Papemacelli, ein wirkliches Meisterwerk von Palestrina, das wir bei den Domspatzen häufig am Ostersonntag dann aufführten.
Thank you.
Das war ein Ausschnitt aus der Missa Pape Marcelli von Giovanni Perluigi da Palestrina. Pete Phillips hat die Talis Scholars geleitet, und zwar in einer Aufnahme von 2005, aufgenommen im Merton College in Oxford. Benjamin Appel, diese glasklaren Klänge, sind die Engländer prädestiniert für diese Art von Chormusik?
Ja, denke ich schon.
Ist es die Tradition des Singens?
Sicherlich. Wir haben tolle Knabenchöre in diesem Land, aber die Engländer sind da uns doch bei weitem voraus. Auch die Art und Weise, wie sie musizieren, die Chöre sind kleiner, es gibt weniger Knabenstimmen dort. Die Knabenstimmen müssen auch viel mehr solistisch innerhalb der Evensongs oder der Gottesdienste auftreten. Und was das ganz phänomenal ist, zum Beispiel auch im Westminster Abbey Chor, sie haben 8-9 Dienste in der Woche und jedes Stück darf maximal 3-mal im Jahr aufgeführt werden.
8-9 Dienste, ich frage kurz dazwischen, heißt wirklich Gottesdienste, wo Anthems gesungen werden?
Also Evensongs und Gottesdienste, ja, wo sie wirklich relativ viel zu singen haben. Die Knabenproben in der Früh um 8 Uhr für eine halbe Stunde und dann am Nachmittag nochmals. Und die Männerstimmen treffen sich eine halbe Stunde vor den jeweiligen Gottesdiensten und haben die Chance, das einmal durchzusingen und gehen raus und müssen es aufführen. Und als Zuhörer merkt man das überhaupt nicht. Aber ich habe mich mit denen unterhalten und die sagen oft, wenn wir umblättern müssen auf die nächste Seite in der Aufführung, zittern wir manchmal, weil wir wirklich nicht wissen, wie es nach dem Umblättern weitergeht. Also, aber das merkt man ihnen wirklich nicht an. Und die musikalische Ausbildung dort ist sehr, sehr gut. Sie lernen unglaublich schnell, sind die besseren Blattsänger. Und ich glaube auch, weil die normalen Volksgesänge in den Gottesdiensten eigentlich fast eine Terz höher liegen als bei uns in Deutschland, ist für mich auch eine Erklärung, warum von England doch so viele gute Tenöre gerade im Oratorienbereich immer wieder hervorkommen.
Sie liegen eine Terz höher, sagen Sie. Ja. Wie kommt das? Was hat das für eine Geschichte?
Das weiß ich eben nicht. Also es ist wirklich auffällig. Ist, wenn ich in die Gottesdienste gehe und mit der Kongregation mitsingen will, dann ist das für mich in der Früh fast eine Qual.
Richtung
und die
Tenor.
Menschen neben mir, die singen da festlich und freudig und laut mit. Und das ist mir gleich doch im ersten Jahr ziemlich schnell aufgefallen.
Zurück nach Regensburg, so in Ihre Zeit als Domspatz. Da haben Sie von der Renaissance-Musik wahrscheinlich ein großes Repertoire kennengelernt, sind aber in dem, was einstudiert und aufgeführt wurde, durch alle Epochen durchgegangen, vermute ich.
Ziemlich viel, ja. Also unter meinem ersten Domkapellmeister, Georg Ratzinger, war die Moderne ziemlich ausgegrenzt. Sein Spezialgebiet war dann doch die deutsche Romantik. Mendelssohn, Bruckner, Rheinberger auch sehr viel. Mit dem neuen Domkapellmeister, der inzwischen jetzt auch in Pension geht, aber für mich immer noch der neue Domkapellmeister ist, Roland Büchner, hat sich dann doch das Repertoire mir auch auf das 20. Jahrhundert bezogen. Aber wie Sie sagen, wirklich eigentlich durch alle Epochen.
Mendelssohn als Stichwort, Sie haben gesagt, das wäre eine beliebte Zugabe gewesen, ja. Ein Stück, das eigentlich jeden Chorsänger anrührt. Welches ist das?
Das stammt ursprünglich aus dem Elias, wird aber auch sehr häufig alleine gesungen als Einzelnummer und das ist »Denn er hat seinen Engel«.
Der Stuttgarter Kammerchor mit Felix Mendelssohns Chorsatz, denn er hat seinen Engeln. Geleitet hat das Stück Frieda Bernius. Heute ist in SWR 2 zur Person Benjamin Appel zu Gast im Studio. Und ich frage Sie, wie oft haben Sie diesen Chorsatz wohl gesungen mit den Regensburger Domspatzen?
Ach, das ist eine schwere Frage. Das war sicherlich häufig. Also ich würde sagen, im Jahr doch 30, 40 Mal vielleicht. Und ich war Knabenstimme für eine lange Zeit. Also ich hatte noch gesungen, als ich 15 war. Das heißt, ja, 4,5 Jahre, dann kann man sich zusammenrechnen. Und dann nochmal als Männerstimme, also es waren schon gut 150 Mal.
Sie sind Bariton heute, Sie waren damals alt, das ist dann der klare Weg weiter in die Stimmlage oder gibt es da auch Ausnahmen?
Also häufig wurde bei mir gesagt, dass Altisten dann doch eher Tenor werden und Sopranisten oder Sopräne dann eher Bass oder Bariton werden. Ich denke, da spielt die Natur einfach, wie sie will.
Der Weg vom Chorsänger zum Solisten ist ja nicht unbedingt geradlinig. Wenn Sie zurückblicken, wie viele Freunde, Kollegen, Mitsänger sind in eine professionelle Richtung gegangen?
Es gab schon ein paar, die es versucht hatten. Allerdings muss ich sagen, obwohl ich sehr, sehr dankbar für die musikalische Grundausbildung bei den Dummspatzen bin, aber dieses im Chorsingen nicht hervorzutreten, sich einzugliedern, links und rechts zu hören, bevor man eigentlich selbst aktiv wird, das sind doch Sachen, die man sich abtrainieren muss. Und da war ich sehr froh, dass ich einen Gesangslehrer in München fand, die einfach wirklich da das Eisern mir austrieb, Edith Wiens, die mir dann auch verboten hatte, wirklich in Chören zu singen.
Und parallel zur Ausbildung, ganz klar.
Parallel zur Ausbildung, dass einfach wirklich diese ganzen Sachen ganz verschwinden. Und das ist doch, glaube ich, ein Ratschlag für junge Sänger, die mit einem Knabenchor aufwachsen oder grundsätzlich viel in Chören singen, wenn sie Solist werden wollen und denken, dass das ihr Weg ist, dass man das, diese Sachen von Chorsingen doch wirklich, wirklich ablegt und da versucht, doch mehr solistisch und selbst seinen Klang zu finden, seine Persönlichkeit zu finden, doch in den Vordergrund stellt.
Man tritt aus der Gemeinschaft raus, parallel zur technischen Ausbildung der Gesangsstimme jetzt. Haben Sie Erinnerungen noch zurück einmal in die Domspatzenzeit an Stücke, die Sie dort mit Solisten gesungen haben? Stücke, die Sie fasziniert haben?
Während meiner Zeit hatten wir relativ viel oder eigentlich ausschließlich A Cappella Chormusik gemacht. Das hat sich nach meiner Zeit mehr geändert. Jetzt werden auch immer wieder Oratorien gemacht. Eine Begegnung war für mich absolut begeisternd. In der 6. Klasse hatten wir ein Konzert im Münchner Gasteig, wo Edita Gruborova mit uns sang. Und das war für mich ganz, ganz toll. Wo ich mir das erste Mal wirklich dachte, dass es man als Männerstimme doch eine solistische Ausbildung machen kann und dann eben auch als Solist leben kann, war eigentlich, als ich im Schulorchester ein Stück spielte, damals in der Bratsche, ein relativ unbekanntes Stück von Edvard Grieg, Landerkennung, Landkenning. Und dazu kam ein ehemaliger Dummspatz, der einen kurzen Baritonpart neben dem Männerchor sang. Und da war eigentlich der erste Gedanke, wo ich mir dachte, jetzt wäre vielleicht doch auch was für dich.
Wir hören von Edvard Grieg das gerade angesprochene Stück Landkenning, und zwar mit Håkan Haugegard und dem Bergen Philharmonic Orchestra. Landerkennung, Landkenning von Edvard Grieg, ein eher unbekanntes Stück, hier gespielt vom Bergen Philharmonic Orchestra mit einem Männerchor und Håkan Haugegard als Baritonsolist. Die Leitung hatte Ole Christian Ruth. Benjamin Appel, studiert haben Sie zunächst bei Edith Wiens in München und die wird von der Presse als kultivierte und künstlerisch intelligente Liedsängerin beschrieben. War die Gattung Lied damals schon im Fokus?
Die war eigentlich schon vorher im Fokus. Ich kam zu einer Aufnahme von Fischer Dieskau mit der schönen Müllerin und das war doch irgendwie was ganz Faszinierendes für mich. Auch mein erster Gesangslehrer an der Schule der Ringsburger Dummspatzen hatte sich sehr mir angenommen und wir hatten ganz viel Lied gearbeitet. Also
das heißt, damals war auch schon der Einzelunterricht.
Ja, als junge Männerstimme dann normalerweise ist es nicht so gewöhnlich, aber er hatte da irgendwie was gesehen und hatte mich dann immer vorbereitet, auch für die Wettbewerbe Jugend musiziert. Und neben der Oper dann und dem Oratorium, auch bei Frau Wiens an der Hochschule München, war einfach Lied immer sehr, sehr wichtig für mich.
Sehr viel später haben Sie mal neben Jugend musiziert früher den Preis der Schubert-Gesellschaft bekommen. Sind Preise wichtig während der Ausbildung? Motivierend? Wird man dadurch bekannt?
Ich sehe das sehr differenziert. Auf der einen Seite natürlich sind Wettbewerbe immer etwas, wo man sich darauf vorbereitet, wo man neues Repertoire lernen muss, wo man abliefern muss in einer Art und Weise, wo man Kontakte knüpfen kann, wo man von Jurymitgliedern gehört wird. So war es bei mir auch beim Hugo-Woll-Wettbewerb hier in Stuttgart, wo mich Graham Johnson das erste Mal singen hörte und von da an eigentlich dann unsere Zusammenarbeit begann.
Ganz wichtiger Kontakt.
Sehr wichtig und wirklich großer Mentor geworden. Auf der anderen Seite ist es doch oft bei Gesangswettbewerben so, dass die Gewinner, und ich hoffe, ich trete da niemandem zu nah, häufig dann doch nicht diese Karriere haben, wie man es beim Wettbewerb erhofft. Wenn man Wettbewerb nicht gewinnt, soll man wirklich nicht den Kopf in den Sand strecken. Es gibt ein Leben nach Wettbewerb und Hochschule.
Sie sind aber noch an der Hochschule geblieben, auch nach Edith Wiens. Von Edith Wiens sind Sie zu Rudolf Pirnei gegangen, gekommen. Wie ist das entstanden?
Ich wollte unbedingt noch bei einem Mann studieren und da gibt's ein paar wenige, die wirklich ganz große internationale Relevanz haben oder Bekanntheitsgrad haben und dazu zählt sicherlich Rudolf Pirnei. Rudolf Pirnei unterrichtete damals auch noch in Mannheim und in London und ich wollte dann doch nach London gehen, um einfach eine internationale Stadt zu erleben. Zu dieser Zeit hatte ich auch noch Betriebswirtschaft studiert, hatte immer noch mit den Gedanken gespielt, auch in eine Bank zurückzukommen. Ich hatte eigentlich Gesang in München nur studiert, ja, aus Jux und Tollerei, weil ich einfach eine gute Gesangsausbildung haben wollte.
Das lief also parallel?
Das lief parallel, ja. Also es war ein sehr, ja, zwischen zwei Welten hin und her schwankendes Leben. Und auch für Betriebswirtschaft wollte ich Englisch lernen, doch eine wichtige Sprache. Ich hatte in der Schule Latein und Altgriechisch. Das war eigentlich ein Grund, warum ich für ein Jahr nach London gehen wollte. Und
wie lange ist das jetzt her?
Das war im Jahr 2010. Und mit der Zeit musste ich dann doch eigentlich selbst mir eingestehen, dass London oder England auch ein großes Stück Heimat von mir wurde und wo ich immer noch lebe.
Ihre erste Solo-CD haben Sie dann auch 2015 bei einem englischen Label aufgenommen, bei Champs Hill Records. Und zwar mit einem gemischten, romantischen Liedprogramm und unter anderem mit der Dichterliebe von Robert Schumann. Eigentlich ein ganz großes Werk, bestehend aus diesen vielen kleinen, spritzigen, witzigen und auch sehr melancholischen Stücken. Wann haben Sie die Dichterliebe zum ersten Mal gesungen? Ist das nicht ein Meilenstein?
Jetzt ja, muss ich ein Geheimnis hier verraten. Ich war irgendwie da doch jung und etwas unverhohlen und hatte eigentlich für meinen allerersten Liederabend im Dorf meiner Großmutter auf einem Schloss in einem kleinen Saal mit einem Klavier, also nicht mein Flügel, die Dichterliebe programmiert. Ich war damals noch Jungstudent, glaube ich, es war 2005, soweit ich mich erinnern kann. Also es war sehr, sehr mutig und deswegen dachte ich auch an die erste CD, wäre eigentlich schön, wenn man wirklich an seine Wurzeln zurückgeht, auch vielleicht auch spannend, wenn es ein jüngerer Mensch singt, der vielleicht sich dem Dichter oder der Situation des Dichters nahe ist, in Liebe zu sein, frisch verliebt zu sein und auch die Enttäuschungen wirklich zu fühlen.
Heinrich Heine und Robert Schumann sind für mich in diesem Zyklus kongenial miteinander verbunden. Ein Stichwort ist Ironie. Ironie darzustellen ist ja manchmal schon schwierig oder zu verstehen im Gespräch. Ist das für einen Sänger, Heinrich Heine war ein zum Teil ironischer Dichter, schwierig, wenn das Sprachelement Ironie noch einmal auf einer anderen Ebene interpretiert und weitergegeben werden soll?
Das ist ein ganz spannendes Thema und gerade, wie Sie sagen, bei Heine und Schumann. Heine, auch in der Dichterliebe gibt es einige Nummern mit Ironie und das ist das Besondere, dass man den Text hat und dann kommt ein Komponist und interpretiert diesen Text. Und dann als Interpret hat man die Möglichkeit, mehr auf den Text zu gehen und wirklich vielleicht mehr die ironische Seite Heines zu beleuchten oder vielleicht eher die romantische von Schumann oder einen dritten Weg findet. Und das ist doch eine Herausforderung, wie, wo man links, rechts abbiegt oder vielleicht auch geradeaus geht.
Ein Jüngling liebt ein Mädchen. Da bleibt wirklich bei dieser kurzen, lakonischen Geschichte kein Raum zu schmachten. Benjamin Appel und James Bayeux.
Ein Jüngling liebt ein Mädchen, die hat einen anderen erwählt. Die andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Das Mädchen nimmt aus Ärger den ersten Messenmann, der ihr in den Weg gelaufen. Der Jüngling ist übel dran. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Und wem sie es passiert, dem bricht das Herz entzwei.
Das Herz bricht entzwei und der Jüngling ist übel daran. Macht Geschichten zu erzählen als Liedsänger Spaß, Benjamin Appel?
Natürlich, das ist mit ein Grund, warum ich diese Kunstform so schätze und liebe. Diese Textgrundlage, doch häufig eine sehr, sehr schöne und hochwertige, die dann eben noch vergoldet wird durch Musik. Und das ist das Besondere am Lied, dass man zwei Ebenen hat und gerade auch dann tolle Balladen wie Belsaza oder auch Erlkönig interpretieren zu können, das macht immer, immer wieder Spaß. Und man kann es eigentlich nicht oft genug singen.
Ein Stichwort, das in Pressenotizen nachzulesen ist über Sie, ist der kernig dunkle Bariton, aber eben auch die perfekte Diktion und Ihr Sinn für Zwischentöne. Zwischentöne auf die Interpretation bezogen. Bei welchem Ihrer Lehrer haben Sie das gelernt? Bei einem, bei dem Sie fest studiert haben? Bei anderen Begegnungen?
Häufig lernt man am meisten, wenn man in Konzerte geht. Und das war auch ein wunderbarer Grund, in London zu bleiben, an Orten wie die Wigmore Hall oder auch andere Konzertsäle, wo doch jeden Abend ein unglaubliches kulturelles Angebot ist, gerade auch an Liederabenden. Und dann in Liederabende zu gehen, ob das Thomas Hampson ist oder Christian Gerhaar oder Matthias Görne, Simon Kinley-Seid und so weiter, wirklich die größten Sänger unserer Zeit und zu sehen und hören, wie die es machen. Und zusammen natürlich mit dem, was man lernt im Studium oder eben bei Meisterkursen oder dann eben auch bei Privatlehrern, die man nebenher noch hat, gerade da auch natürlich Dietrich Fischer-Dieskau. Das sind eigentlich dann diese Meilensteine oder Steinchen, Kieselsteine eigentlich, die man überall einsammelt in seinen Rucksack und dann hoffentlich sein eigenes Haus, sein eigenes Konstrukt baut.
Auf Ihrer ersten Solo-CD, die Sie über James Hill aufgenommen haben, haben Sie von Felix Mendelssohn auch Auf Flügeln des Gesangs nochmal eine Heine-Vertonung mit dazu genommen. Warum dieses Stück?
Es zählt sicherlich zu den berühmtesten Liedern des deutschen Liedes überhaupt. Ich hatte zwei Reisen in Indien. Die Auswahl der Lieder hatte ich dann wirklich unter dem Gesichtspunkt berücksichtigt, Stücke zu haben, deren musikalische Sprache direkt Menschen anspricht. Dazu zählt Sili Edvard Grieg, aber auch zum Beispiel dieses Stück von Felix Mendelssohn Bartholdy. Und das ist doch das Völkerverbindende, was das Lied ganz, ganz groß in sich trägt und dessen wir uns oft nicht bewusst sind. Die Inder waren da wahnsinnig offen und es ist unglaublich erfrischend und für einen wirklich erfüllend vor Leuten, diese Art von Musik aufzuführen, die diese Musik zum ersten Mal hören.
Felix Mendelssohn und Heinrich Heine.
Dort wollen wir niedersinken unter dem Palmenbaum und lieb und Ruhe trinken und träumen seligen Traum. Thank you.
Felix Mendelssohn Bartholdy auf Flügeln des Gesanges. Benjamin Appel, Bariton, hat gesungen. Er ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Und James Bayeux hat ihn am Klavier begleitet. Benjamin Appel, Sie haben Meisterkurse bei den unterschiedlichsten Sängern besucht. Christian Gerhaher, auch Peter Schreier, Brigitte Fassbender, Thomas Hampson. Sie haben vorhin schon erwähnt Dietrich Fischer-Dieskau. Und der ist ja doch eine ganz große Gestalt im Fachlied hierzulande.
Natürlich, er ist das Idol, immer noch für mich natürlich. Die Referenzaufnahmen, ich mag das Wort zwar gar nicht, aber sind doch die meisten von ihm. Und ich hatte die Möglichkeit, mich anzumelden beim Meisterkurs 2009 bei der Schubert-Theater in Schwarzenberg.
Sehr spät in seinem Leben.
Ja, das waren die letzten 3,5 Jahre praktisch. Und man musste 10 Schubert-Lieder einsenden, die man gerne mit ihm erarbeiten wollen würde. Ich wusste, dass das manchmal etwas kompliziert ist. Ich hatte 30 ausgewählt. Nach 2 Wochen kam die Liste zurück mit 4 Schubert-Liedern. Alle 4 waren nicht Teil meiner Liste. Das war der erste Eindruck. Der Meisterkurs lief dann sehr gut. Am letzten Tag hat er mir eben angeboten, mit ihm privat zu arbeiten. Und von dem Zeitpunkt an ging es dann alle paar Wochen zu ihm nach Berg am Starnberger See oder nach Berlin. Und wir hatten dann eigentlich mein ganzes Liedrepertoire mit ihm gearbeitet, bis ein paar Wochen vor seinem Tod im Mai 2012. Ich durfte ihn nie leider im Konzert selbst hören. Er hat allerdings immer mit mir mitgesungen im Raum. Also es war eigentlich dann eher ein Duettgesang. Und was ich so bewundert hatte, obwohl er wirklich müde vom Leben war und natürlich nicht mehr der Jüngste, waren doch seine Augen die eines Spitzbuben.
Sie haben aber keine Aufnahme eines Liedes ausgewählt von Fischer-Dieskau, sondern eine Partie aus dem Tannhäuser. Und hier ist Fischer-Dieskau noch ein ganz junger Sänger.
Seine Aufnahme von 1949, also sprich, er war 23 oder 24 Jahre alt. Und was mich so fasziniert, ist eben diese Reife. Ein fertiger Künstler, nicht nur stimmlich, sondern interpretatorisch. Er war ja da in Berlin an der Oper, da hat er sehr viel gemacht. Und das ist eine der frühesten Opernaufnahmen, die es von ihm gibt. Und immer noch für mich eine der besten.
Richard Wagner, ein Ausschnitt aus dem Tannhäuser, und zwar die Arie des Wolfram mit dem sehr jungen Dietrich Fischer-Dieskau. Die Deutsche Oper Berlin ist geleitet worden von Leopold Ludwig. Benjamin Appel, Dietrich Fischer-Dieskau als Mentor in einer jungen Gesangskarriere, die Unterstützung eines sehr erfahrenen Sängers, das ist sicherlich ein Standbein, wenn man sich selbst Richtung Bühne bewegt oder schon draufsteht. Das andere ist für einen Sänger natürlich immer der Liedbegleiter. Kann man da verschiedene Gewichtungen sehen in dem, was man von einem sehr erfahrenen Liedbegleiter wie Graham Johnson lernt und dem, was der Sänger einem mitgibt?
Ja, also das ist natürlich eine große Sache mit dem Liedbegleiter. Die Amerikaner haben ein extra Wort dafür, eine extra Bezeichnung dafür entwickelt, Collaborative Pianist, also der Pianist, mit dem man zusammenarbeitet. Graham Johnson liebt das Wort Klavierbegleiter, weil Begleitung auch nicht nur meint, dass man spielt, sondern dass man auch auf Reisen geht, miteinander im Flugzeug sitzt, aber auch wirklich ein Begleiter im Leben ist. Und oft ist es so, natürlich spricht man mit Begleitern über Interpretation und Tempi und solche Sachen, aber Was doch oft viel wichtiger ist als gemeinsam zu proben, ist eigentlich gemeinsam Zeit zu verbringen, die Menschen kennenzulernen, Überzeugungen, Meinungen zu wissen dieser Menschen, und das trägt zur Interpretation bei. Und dementsprechend ist es wichtig, dass ich meinen Pianisten kenne, aber auch mein Pianist mich kennt. Und ich bin jemand, der in den Proben nicht so viel spricht. Ich denke, oder der Ausdruck durch Musik ist viel stärker, als es in Worte, in gesprochene Worte zu fassen. Und wenn jemand offen ist beim Musikmachen, dann kann man eigentlich durch starke Interpretation oder durch starke Gedanken in der Musik mehr ausdrücken als lange Diskussionen.
Auf der Basis dessen, dass man sich auch kennt.
Genau, absolut. Kennt und vertraut. Und das Gute und das Wichtige für mich, was ein Liedbegleiter mitbringen muss, ist nicht nur, dass man gut spielt, sondern dass man dem Sänger ein Gefühl vermittelt, dass man ihm von hinten unterstützt am Klavier, ihm Selbstbewusstsein gibt oder fast Flügeln, auf denen man fliegen kann, auf Flügeln des Gesanges.
Sie arbeiten mit unterschiedlichen Liedbegleitern, Graham Johnson immer wieder, aber eben auch, glaube ich, sehr gerne mit James Bayeux. Sie haben auch schon gearbeitet mit Malcolm Martineau. Das sind ja große Namen der älteren Generation und jetzt auch jüngere, sehr spannende Namen. Dass Sie sich nicht festlegen wollen, ist das als Offenheit zu interpretieren? Ist das das Spannende in der Begegnung?
Man kann es verschiedenartig interpretieren. Ich sehe es absolut als Offenheit und vor allen Dingen als Weiterentwicklung. Jeder Pianist kommt mit anderen Überzeugungen, mit anderen Meinungen, mit anderen Interpretationen. Und das erweitert doch meine Farbpalette wahnsinnig und auch meine Toleranz, meine Ansichten zu gewissen Stücken, und das finde ich immer noch sehr, sehr spannend. Das ist natürlich viel mehr Arbeit. Ich muss immer die gleichen Stücke, die ich eigentlich schon geprobt hatte mit anderen Pianisten, nochmal von vorne proben. Ich singe eigentlich dann deswegen zwei oder drei oder vierfach mehr als andere Sänger, die einfach nicht mehr in der Art und Weise nochmal von vorne anfangen müssen. Es bleibt lebendiger, spannender und spontaner.
Das Stichwort Spontanität bringt mich nochmal zurück zu Dietrich Fischer-Dieskau bzw. dessen Schüler, ein Kollege von Ihnen, Matthias Görne. Der hat einmal über Fischer-Dieskau gesagt, dass sein Liedsingen zugleich immer reflektiert und spontan gewirkt habe, bewusst und doch wie zum ersten Mal. Ist das die große Kunst, ein Lied im Konzert reflektiert und spontan wirken zu lassen?
Das ist absolut die große Kunst und auch die große Herausforderung, aber auch das, was Liederabende so besonders machen.
Kann man das mit dem Schauspielen vergleichen, das wieder, also sich hervorholen des Textes, sich in die Handlung auch hinein begeben und das neu erschaffen in dem Moment?
Es ist ein Wiedererleben, und ich nehme oft als Beispiel eigentlich einen Spaziergang durch einen Garten oder einen Park. Das heißt, die Parameter sind immer die gleichen. Der Park hat die gleiche Größe, die Wege sind normalerweise gleich. Aber wir gehen durch und beobachten und entdecken verschiedene Dinge. Und das ist auch, was mich so fasziniert an der Arbeit von Fischer-Dieskau. Dass er bis zum Schluss ein Suchender war, immer noch tiefer in die Materie eindringen wollte, mehr verstehen wollte, in welchem Kontext das Gedicht geschrieben wurde, harmonische Strukturen und wirklich ein ständig Suchender und Hinterfragender. Und das, denke ich, ist ein Geheimrezept, warum es bei ihm auch immer so spontan sich angehört hat.
Kann man das so ein bisschen auch auf Matthias Görne übertragen, der für mich alles andere als ein glatter Sänger ist?
Ich finde schon. Matthias Görne, der auch sich traut, Partien zu singen, in denen man sich ihn eigentlich nicht vorstellen kann, wirklich ein mutiger Künstler, nicht immer nur auf Schöngesang aus ist, manchmal ganz besondere Tempi wählt, die sonst keiner so macht. Also jemand, der immer wieder anecken will, aber trotzdem in seiner Interpretation sehr häufig eine unglaubliche Tiefe hat und nicht nur eigentlich auf Perfektion aus ist. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr bewundere.
Hören wir von Matthias Görne, von Robert Schumann, Alte Laute.
Aus dem Traum.
Alte Laute, von Robert Schumann komponiert. Matthias Görner hat es interpretiert, am Klavier begleitet von Leif Ove Andsnes. Benjamin Appel, ich habe Sie vor wenigen Wochen in Basel erlebt bei einem kleinen, feinen, frischen, neuen Liedfestival, wo Sie zusammen mit Graham Johnson einen Meisterkurs abgehalten haben und über Tage mit Gesangsduetten oder Duos gearbeitet haben. Spannend beim Zuschauen. Ich war am letzten Tag da. Da wurde nicht mehr technisch gearbeitet. Es ging um Auftreten, Anmoderieren, Bühnenpräsenz. Spannend war einerseits, dass Sie als Mentoren aus zwei Generationen die jungen Leute begleitet haben, dass Sie beide fächerübergreifend in das Fach des anderen hineinreden konnten, durften. Das war einfach eine Arbeitsebene, eine gemeinsame. Und dass einfach das Auftreten auch so hoch bewertet wurde. Hatten Sie sich das so vorher vorgenommen?
Als ich bei Edith Wiens in München studiert hatte, hatten wir jede Woche Klassenensemble. Das heißt, jeder Sänger unserer Klasse musste ein Lied oder eine Arie mitbringen und den anderen Kollegen und der Lehrerin darbringen. Und nachher wurde man kritisiert und es wurde mit Kamera aufgezeichnet und anschließend gingen wir alle in den Videoraum und es wurde nochmal angeguckt und es wurde besprochen, wie man denn wirkt auf der Bühne oder welche Armbewegung komisch aussieht und so weiter.
Das ist sehr persönlich.
Sehr persönlich und in den ersten Monaten unglaublich stressig und man sieht sich und hört sich ja nicht sehr gerne, selbst Sänger. Aber es war sehr hilfreich und das ist etwas, was ich oft im normalen Ausbildungsbetrieb vermisse.
Ich kam dazu, als Sie gerade einen kleinen Appell an die Gruppe losgelassen haben und dazu ermutigt haben, einander zuzuhören, in die Konzerte von anderen zu gehen und auch da füreinander die Ohren aufzusperren. Und ich muss sagen, ich war etwas überrascht, dass doch relativ wenige Studenten von der Schola oder von der Musikhochschule in Basel vor Ort waren. Wie können Sie sich das erklären?
Also irgendwo gibt's da ein kleines Problem. Auf der einen Seite haben wir so viele Musikstudenten wie nie zuvor. Es gibt Festivals, es gibt Möglichkeiten aufzutreten. Die Bedingungen sind gigantisch. Und auf der anderen Seite, diese jungen Leute, die studieren und gerade Sänger, wie ich finde, leben in ihrer eigenen Welt. Und sehr, sehr viele gehen nicht in Konzerte oder in Opernaufführungen. Und es hat nicht nur damit zu tun, sondern gerade, denke ich, als Künstler und zu wachsen als Künstler und Ideen für die Interpretation zu finden, ist es absolut notwendig, in Museen zu gehen, in die Natur zu gehen, in Vorlesungen, in Schauspiel. Und das war etwas bei dem Festival Lied Basel, was unglaublich toll organisiert war und wo ich wirklich denke, das ist die Zukunft
des Liedes. Das war jetzt das erste Jahr.
Ne? Ja, genau. Die Zukunft eines Festivals ist nicht wirklich die Darbringung einzelner Kammermusikkonzerte oder Liederabende. Oft vergessen wir eigentlich, unsere Scheuklappen wegzulegen und wirklich das Leben, die Kunst auf verschiedenen Ebenen aufzusaugen.
Nochmal zurück zur Zusammenarbeit von Ihnen mit dem südafrikanischen Pianisten James Bayeux, der inzwischen ja auch in England lebt. Sie haben mit ihm ein Konzeptalbum aufgenommen, das sich Heimat nennt. Zwei Künstler aus dem Ausland, die in London leben und diesen Begriff als Überschrift für ein Liedalbum wählen. Was steht dahinter für Sie?
Ich wollte als Debüt-CD bei meinem neuen Label Sony Classical eine CD aufnehmen, die wirklich etwas Persönliches von mir sagt. Und seit dem Umzug nach London hatte ich mich sehr viel beschäftigt, wo ich mich eigentlich zu Hause fühle. Und ich erinnere mich sehr wohl an den Septemberabend oder die Septembernacht, als ich nach London ankam. Ja, es war nach Mitternacht, als ich an der Liverpool Street Station ankam mit drei Koffern. Ich hatte einfach ein Angebot akzeptiert, in einem WG-Zimmer zu schlafen. Ich hatte die WG zuvor nicht gesehen. Und trotzdem, in dem Moment, hatte ich ein Gefühl von Freiheit und Offenheit. Und das war eigentlich der erste Moment, wo ich mich so wohlfühlte in London. Und dementsprechend hat diese CD 2/3 deutsche Lieder, 1/3 englische Lieder und erzählt meinen Lebensweg. Und Heimat ist doch ein Wort, das in Deutschland oft auch missbraucht wurde, wird jetzt wieder auch sehr viel missbraucht. Und dementsprechend sind es Lieder, zum einen, die natürlich aufgrund des Gedichts ganz klar Bezug nehmen auf den Begriff von Heimat, aber eben dann auch eine Auswahl von Liedern, die mir sehr nahe liegen und die ich mit persönlichen Erlebnissen während meines Lebens in Verbindung bringe.
Richard Strauss, Aller Seelen. Auch damit verbinden Sie ein persönliches Erlebnis.
Der Tod meiner Großmutter im Jahr 2014 war sicherlich ein einschneidendes Erlebnis, da sie mir sehr nahe war. Und ein paar Wochen nach der Beerdigung kamen meine Eltern zu einem Liederabend und das Lied Aller Seelen war eine Zugabe. Und meine Eltern saßen in der ersten Reihe und es war ein sehr besonderer, emotionaler Moment. Da wurde mir auch wieder bewusst, dass einfach der Verlust eines Menschen deswegen auch gerade so weh tut, weil man realisiert, dass man auch ein Stück von sich selber verliert, ein Stück Heimat.
Ein Tag im Jahr ist ja den Toten frei. Komm an mein Herz, dass ich dich wieder habe, wie einst im
Richard Strauss, Aller Seelen mit Benjamin Appel und am Klavier James Bayeux. Benjamin Appel, Sie sind inzwischen seit fast 10 Jahren in London wirklich angekommen. Sie haben eine Professur für deutsches Lied, German Song, an der Guildhall School of Music and Drama, wo übrigens auch Graham Johnson in der Begleitung eine Professur hat. Und Sie werden heutzutage nicht mehr ankommen mit 3 Koffern an Liverpool Station, sondern vermutlich auch wegen des knapp getakteten Terminkalenders mit dem Flieger. Welche englische Musik hören Sie, wenn Sie auf der Insel sind?
Die haben ganz tolle Komponisten. Es gibt zwar immer den bösen Satz, dass zwischen Purcell und Britten nichts war, aber es gibt wirklich da ganz, ganz tolle Komponisten, auch im Liedbereich. Vaughan William, wen ich sehr, sehr schätze, ist Ivor Gurney. Wunderbare Musik, die ich auch in den nächsten Jahren wieder viel mehr singen will. Butterworth, Ireland, also ganz viele Komponisten. Und dazu zählt auch ganz großartige Chormusik in England. Und einer von denen ist sicherlich auch Sir Hubert Parry.
I Was Glad ist eines von den großen Anthems, ein sehr nationalistisches Stück eigentlich.
Auf alle Fälle.
Es ist geschrieben worden 1902 für die Krönung von King Edward VII.
Es ist doch eine sehr erhebende Hymne und sie wurde, wie gesagt, geschrieben für die Krönung. Und dieser Mittelteil zum Beispiel durfte eigentlich nur gesungen werden von den Royal Scholars of Westminster School, eine sehr elitäre Schule gleich um die Ecke. Sie werden sie gleich hören, dass dieser Mittelteil eben ganz besonders dann auch in Latein ist. Und es ist ein Stück, das ich sehr verbinde mit England.
Thank you.
patriotische Musik im besten Sinne von Hubert Parry, I Was Glad, ein Anthem für die Krönung von King Edward VII., komponiert 1902. Hier mit dem Winchester Cathedral Choir gehört und David Hill hat das Bournemouth Symphony Orchestra geleitet. Wir springen von Hubert Parry gar nicht viele Jahrzehnte nach vorne zu Benjamin Britten. Eines der vielleicht wichtigsten Werke aus dem letzten Jahrhundert ist das War Requiem von Benjamin Britten. Und Benjamin Appel, Sie haben das im letzten Jahr zu den Feierlichkeiten 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs mit aufführen dürfen.
Das Stück wurde letztes Jahr, gerade im November, sehr häufig gemacht. Und das war ganz spannend, dann dieses Stück eben in Deutschland an verschiedenen Orten zu machen, im Berliner Dom, dann auch in Polen, aber eben auch an Orten wie die Westminster Cathedral oder in Liverpool Cathedral mit mehr als 6000 Leuten dort in einer Stadt, die auch total zerbombt war. Es sind ja Texte aus dem Ersten Weltkrieg von Owen, ganz persönliche Erlebnisse des Krieges. Benjamin Britten hat dieses War Requiem dann eher auf den Zweiten Weltkrieg bezogen und es wurde dann ja eben auch uraufgeführt für die Wiedereröffnung von Coventry Cathedral. Britten wollte ein Zeichen der Völkerverbindung setzen und hatte damals eben geplant, eine russische Sopranistin zu haben, einen englischen Tenor, der dann auch Peter Pierce sein Partner war, und einen deutschen Bariton, Dietrich Fischer-Dieskau. Und für mich ist es einfach wirklich das beste Oratorium des 20. Jahrhunderts, weil es eben nicht nur die kirchlichen Texte zusammenbringt mit diesen persönlichen, hochemotionalen Texten, sondern es uns wirklich immer noch anspricht. Und der Krieg, die Zerstörung auch so hörbar ist im Stück selbst. Und da gibt es eben ein wunderbares Agnus Dei, das er geschrieben hat für seinen Partner. Und das doch ein unglaubliches Versöhnungsmotiv hat oder einen Gestus der Versöhnung. Und das mich immer wieder trotz mehrmaligen Hörens so ganz persönlich anrührt.
Benjamin Appel, wenn Sie sagen, dass Sie das auch in Polen aufgeführt haben, haben Sie das als versöhnlich empfunden, das dort zu singen, beziehungsweise vom Publikum aus?
Sehr. Wenn man dieses Werk gestaltet, dann verändert das wirklich einen. Und man fährt mit dem Zug durch diese Gegenden und man stellt sich nur vor, wie die deutsche Armee wirklich ausgewandert ist, ganz am Anfang, um Länder zu erobern und wirklich gewütet hat in dieser Gegend und Zerstörung überall gebracht hat. Dieses Werk dort aufzuführen mit polnischen Ensembles, mit einem deutschen Orchester und mit einem englischen Solisten, Tenorkollegen von mir, wirklich ein ganz spürbares Zeichen für hoffentlich Friede oder für eine Veränderung im Denken von Menschen. Und ich sehe das als ganz große Versöhnungsgeste.
Wir hören das Agnus Dei und hier hat den Solopart der Tenor Peter Pierce, das English Chamber Orchestra, und geleitet hat diese Aufnahme aus den 60er Jahren Benjamin Britten selbst, der Komponist. Benjamin Britten und unverkennbar Peter Pierce als Tenor im Agnus Dei aus dem War Requiem aus den 60er Jahren war diese Aufnahme. Benjamin Britten selbst hat das English Chamber Orchestra geleitet. Vom War Requiem, einem der eindringlichsten Stücke des letzten Jahrhunderts, wie ich finde, scheint der Weg zu Johann Sebastian Bach geradlinig. Wir kommen in SWR 2 zur Person, heute mit dem Bariton Benjamin Appel, relativ spät zu Bach. Aber steht er nicht am Anfang?
Steht am Anfang und am Ende. Bach steht überall und wenn man eigentlich alle Komponisten fragt, wer das große Vorbild ist, dann nennen sie eigentlich zu 80-90% Johann Sebastian Bach. Also Bach steckt doch irgendwo in jedem.
Woran mag das liegen, dass es das Vorbild ist?
Der Reichtum am Komponieren, der Einfallsreichtum, jede Woche mindestens eine Kantate hinzustellen, aber auch die musikalische Struktur. Die Musik hat doch dieses Geflecht und dieses mathematische Grundwesen. Und trotzdem, wenn man dahinter blickt, hat es diese tiefe Emotionalität.
Wir kommen gleich zu Ihrer Bach-CD, die im September letzten Jahres auf den Markt gekommen ist. Aber zuvor vielleicht noch ein kleines Zwischenspiel der leisen Töne mit und von George Kurtak, zusammengespielt mit seiner Frau Martha Jattekok, und gleich danach Bach. George Kurtak und Johann Sebastian Bach, Jattekok und Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, gespielt von Martha Kurtak und George Kurtak. Benjamin Appel, Sie haben die beiden erlebt.
Ich hatte das große Glück, vor ein paar Wochen aufgrund eines Festivals des Konzerthauses in Dortmund, das nächstes Jahr stattfindet, im Februar, nach Budapest zu kommen und mit den beiden für 4 Tage zu arbeiten. Und das, ich muss sagen, neben Fischer Dieskau war das wahrscheinlich das erfüllendste musikalische Erlebnis, das ich jemals hatte. Ein 92-jähriger Mann, der seit 71 Jahren mit seiner Frau verheiratet ist und beide am Klavier Händchen halten, für 8 Stunden am Tag sitzen und dir so viel mit auf den Weg geben. Nicht nur, wie man seine Werke, die doch sehr, sehr kompliziert zu singen sind oder zu musizieren sind, darstellt oder darbringt. Er ist ein Mann, der sehr, sehr hohen Standard an sich selber oder sehr hohe Ansprüche an sich selber hat, aber das auch von seinen musikalischen Partnern erwartet und der sehr, sehr im Detail probt. Ich hatte da auch zuvor etwas Angst, weil ich von Kollegen hörte, dass viele auch da Aufgaben mit ihm zu arbeiten, weil es doch so detailliert ist.
Sie kannten ihn vorher nicht?
Nein, ich kannte ihn nicht. Und aber nicht nur das, sondern man lernte so viel über Philosophie, übers Menschsein, über Menschlichkeit und wie ernsthaft man Musik betreiben kann. Und die beiden hatten mir eben das erste Stück, das wir gehört hatten, also vor dem Bach, dieses ganz kurze, gemeinsam gespielt. Er hat es komponiert für die beiden und es ist deren Lieblingsstück. Und Frau Kurtak, die sich etwas schwerer tut, auch mit Bewegungen, konnte den ganz letzten tiefen Basston nicht erreichen. Sie muss praktisch über ihren Mann drüber ihre Hand reichen, um die tiefe Taste zu bekommen. Und der Arm war nicht mehr lang genug. Und ihr Mann half ihr ganz liebevoll am Handgelenk und hat sie gestreckt und kam etwas näher und sie schafft es nicht mehr. Und dann hat er seinen anderen Finger genommen, ihren Finger, praktisch ihren Zeigefinger, verlängert, um diese tiefe Note zu erreichen. Und es war doch eines der bewegendsten Momente dort in Budapest. Und das war mit ein Grund, warum ich dieses Stück in diese Auswahl mit aufnahm.
Sie führt uns auch gleich zu Ihrer Bach-CD, die wir werden jetzt anschließen, ein Stück, was einen ganz anderen Charakter hat, was aus dem Kontemplativen rausgeht und eigentlich das pure Leben darstellt, nämlich die Arie Zu Tanze, zu Sprunge. Aber vorher die Frage oder die Überraschung, dass Sie Bach von der Aufnahme her erst nach einigen Lied-CDs haben folgen lassen.
Bach ist natürlich einer der schwierigsten zu interpretieren, sei es als Sänger oder Instrumentalist. Und dementsprechend wollte ich mir da einfach ein bisschen Zeit lassen. Deswegen dachte ich, letztes Jahr ist die Zeit für eine Bach-CD.
Die Auswahl ist sehr breit aufgestellt, da kommen wir gleich noch zu. Und die Arie Zu Tanze, zu Sprunge lädt natürlich zum Lautmalen ein und dass das bei diesem Thema für den Sänger absolut virtuos angelegt ist, das versteht sich von selbst.
Zu Tanze, zu Sprunge, zu Tanze, zu Sprunge, zu Tanze, zu Sprunge, so wackelt das Herz, zu Tanze. So Sprunge, so wackelt, so wackelt das Herz, zu Tanze, zu Sprunge, so wackelt das Herz, so wackelt das Herz, so wackelt das Herz.
Zu Tanze, zu Sprunge, aus der Kantate Geschwinde, ihr wirbelnden Winde, Bachwerkverzeichnis 201-7 von Johann Sebastian Bach. Und hier haben Sie, Benjamin Appel, das Herz wackeln lassen. Das klingt schon fast parodistisch.
Ist es auch. Also es ist eine Kantate, die doch einen anderen Bach beleuchtet. Wir kennen ihn hauptsächlich aus seiner Kirchenmusik mit den Kantaten. Und als ich diese CD zusammenstellte oder das Programm dieser CD zusammenstellte, war mir doch auch wichtig, eine andere Seite von ihm zu zeigen. Und doch, was man vielleicht nicht so vermutet, dass da guter Humor da ist. Und gerade in dieser Kantate, die einen Streit zwischen Pan und Phöbus darstellt, wer schöner singen kann, wo der andere Charakter Phöbus sehr lieblich, sehr lyrisch, ja, Melodien von sich gibt, wo doch dann eher der Naturbursche, hier kommt Pan, der eher mehr auf die Pauke haut.
Sie gehen durch das geistliche Repertoire und wählen auch weltliche Stücke, wie das gerade gehörte, aus. Wie haben Sie die einzelnen Stücke hier zusammengestellt?
Ich wollte Arien auswählen, die mich ansprechen und wo ich mir vorstellte, dass ich eine Interpretation finde. Damit allerdings kein Eindruck einer Potpourri-Stimmung aufkommt bei Bach, bin ich so vorgegangen, dass ich einmal durch den kirchlichen Jahreskreis gegangen bin, beginnend am ersten Advent, also die Arie einer Kantate vom ersten Advent, über eben dann auch die Karwoche mit dem Karfreitagsgeschehen, Arien aus der Matthäus-Passion ausgewählt und dann eben auch Arien, die für Kantaten geschrieben wurden, zwischen Ostern und dem Beginn des neuen Kirchenjahres. Und zwischendurch die einzelnen Sektionen, Abschnitte werden eben dann rein instrumental betrachtet mit Sinfonie aus seinen Kantaten, dann eben gespielt von Concerto Köln.
Wir bleiben noch bei Bach, gehen von der Vokalmusik jetzt allerdings zur Instrumentalmusik und zwar zu Bachs Cello-Suite in G-Dur. Gehen aber noch einen Schritt weiter, weil wir die Interpretation, die jetzt folgt, nicht gespielt auf einem Cello hören, sondern auf einer Laute. Und der Lautenist ist Thomas Dunford.
Was ich bei Thomas Dunford so genial finde, ist, er ist nicht nur ein phänomenaler Lautenspieler, sondern einer, der in seiner Interpretation einen sehr modernen Ansatz findet und die Box auch etwas öffnet. Und es ist eine sehr frische Interpretation und deswegen schätze ich diese CD von Thomas sehr.
Thomas Dunford als Lautenist, Sie als Sänger. Da fällt mir sofort John Dowland ein. Das ist doch eigentlich ein Sprungbrett in neue Projekte.
So haben Sie ganz richtig gesehen. Also ich hatte mit Thomas Dunford vor ein paar Wochen eben auch ein Gespräch in Paris und wir planen auch ein sehr schönes Projekt zusammen mit Dowland, aber auch mit Schubert-Liedern, gespielt auf der Laute und dann in der zweiten Hälfte ruhig auch vielleicht mehr in populäre Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, aber auch Volkslieder. Also diese Kombination öffnet sehr viele Türen und vielleicht geht man damit auch in neue Bereiche, in denen man sich bisher noch nicht bewegt hatte.
Hören wir einen Ausschnitt der Cello-Suite von Johann Sebastian Bach auf der Laute. Das Prälude aus der Cello-Suite in G-Dur, Bachwerkverzeichnis 1007 von Johann Sebastian Bach, hier gespielt vom Lautenisten Thomas Dunford. Benjamin Appel, der Blick auf Ihren Kalender kann einen etwas atemlos machen. Der Wechsel zwischen Genres und manchmal auch der zwischen Kontinenten und Repertoireabende wie alle drei großen Schubert-Zyklen an drei aufeinanderfolgenden Abenden hintereinander. Wie sieht Ihr Gegenpart dazu aus? Oder ist die Arbeit die reine Entspannung?
Nein, also entspannend sind Liederabende sicherlich nicht, oder alle Konzerte zu singen. Da ist doch auch immer wieder großer Stress dabei und Druck. Das Wichtigste für mich ist, dass ich zwischendurch immer wieder Zeit habe, entweder in der Natur zu sein oder wirklich ruhige Abende. Und ruhige Abende sind für mich wirklich keine Musik. Wir werden ständig umspielt in Restaurants, wenn wir zum Einkaufen gehen, in jedem Supermarkt. Und das ist etwas, wenn man Berufsmusiker ist und sich auch noch mit Musik beschäftigt den ganzen Tag, doch für mich das höchste Gut, einfach zu Hause nichts zu spielen. Und das hält mich doch auch irgendwie wieder frisch oder regeneriert mich. Und dann natürlich auch hin und wieder gutes Essen, vielleicht hin und wieder ein Glas Wein. Und die wenigen Kontakte, also ich habe sehr, sehr viele Kontakte, aber das Schwierige ist, Freundschaften zu pflegen. Wenn man so viel reist, man kann zwar hin und wieder mal eine Textnachricht schreiben oder einen Anruf haben, aber es ist doch nicht das Gleiche, wie wirklich physisch anwesend zu sein. Und Freundschaften zu pflegen, aufrechtzuerhalten, ist doch eine ganz große Herausforderung und doch auf der anderen Seite etwas, wenn man sehr viel Zeit der wenigen Freizeit dafür investiert, doch auch etwas, was sehr erfüllend ist.
Was man gerade braucht. Wie viele Konzerte singen Sie im Jahr?
Das kann ich schwer sagen. Ich habe sie nie gezählt, aber es sind doch einige. Also ich habe eigentlich momentan natürlich, wenn man die ganzen Proben mitrechnet und Reisetage, weiß ich, glaube ich, nur 3 oder 4 Freitage bis zum Ende des Jahres, die noch nicht verplant sind.
Das also, ist sehr überschaubar.
Das ist sehr überschaubar. Aber wie gesagt, noch macht es großen Spaß, auch zu reisen, neue Kulturen kennenzulernen, Menschen, interessante Menschen zu begegnen. Und dementsprechend ist das alles sehr, sehr erfüllend.
Benjamin Appel, kommen wir zum Schluss unserer heutigen Zur-Person-Sendung zu Ihrer neuesten CD, gerade vor knapp 2 Monaten herausgekommen von Jean Sibelius. Das ist jetzt ein gewaltiger Sprung in Genre und Epoche. Die Sinfonie mit Männerchor, Sopran und Bariton Kullervo. Ich muss sagen, ich kannte das Stück vorher nicht. Das ist ein frühes von Sibelius und eine tragische Geschichte.
Ja, eine sehr tragische Geschichte. Es kommt praktisch aus der finnischen Saga. Der Held Kullervo, ist der dritte Satz der Symphonie, sitzt in seinem Schlitten und versucht dreifach ein junges Mädchen zu verführen, wendet da auch brüsk Gewalt an, und nachdem er wirklich dieses Mädchen verführt hat, fangen sie das Sprechen an und er fragt sie, woher sie stammt, und findet heraus, dass es seine eigene Schwester war.
Das erinnert an griechische Mythologie.
Sehr, ja. Also man merkt doch, dass die meisten Sagengeschichten irgendwo zusammenhängen. Und am Ende dieser Nummer steht eben dieser große Ausruf des Kullervos, wo er eben sein Schicksal bejammert oder wo er wirklich als Verfluchter sich darstellt. Und das ist ein sehr dramatisches Stück, ein sehr, sehr tolles Stück, wie Sie gesagt haben, nicht so bekannt. Ich hatte es ein paar Mal gemacht in Glasgow und auch in Amerika mit dem wunderbaren Dirigenten Thomas Dausgaard, der für mich wirklich einer der ganz Großen ist, eine unglaubliche Verbindung hat zur Musik, ein emotionaler Mensch ist, aber mit beiden Beinen auf dem Boden und sehr respektvoll mit seinen musikalischen Partnern umgeht. Und das war wirklich eine schöne Arbeit mit ihm, diesen Kullervo zu erarbeiten und aufzuführen. Aber er wollte da auch einen eher jünglicheren Sänger, der vom Lied her kommt, der auf den Text bezogen ist und eher weniger eine dramatische Opernstimme, weil er diesen Charakter mehr jugendlich, unschuldiger darstellen wollte. Und das fand ich einen ganz, ganz spannenden Ansatzpunkt.
Wenn Sie auf Ihr eigenes Repertoire im Moment gucken, wir haben jetzt alles nebeneinander gestellt, oder das meiste, Lied, Oratorium, Opernarie hatten wir in dem Sinne heute nicht mit dabei. In welche Richtung mag sich das in den nächsten Jahren entwickeln?
Ganz schwierig. Ich liebe sehr verschiedene Arten von Musik, verschiedene Arten von Epochen, verschiedene Richtungen, wie Sie gesagt haben, Opern, Oratorien, Lied. Und ich finde es einfacher, vom Lied, einer sehr fokussierten Kunstform, im Kleinen sich zu öffnen zur großen Kunstform. Ich finde es viel schwerer, wenn man groß anfängt, sich wieder zu fokussieren und zentrieren. Und dementsprechend denke ich, gibt es viel mehr Möglichkeiten, diesen Weg zu gehen. Und da gucken wir, was kommt. Es gibt ein paar Pläne auch bei Opern, gerade in 21 wieder viel mehr zu machen, auch in Spanien hauptsächlich, und trotzdem immer wieder zurückzukommen auf das kleine Feine. Und ich bin auch offen für alle anderen Zusammenarbeiten. Jetzt im August steht eben auch an ein 10-tägiger Aufenthalt in Buenos Aires, um eine Tango-TV-Serie zu machen, wo ich der Hauptcharakter sein werde. Dann kam eine Anfrage, auch für eine BBC-Serie zu spielen, die in den 50er Jahren in Indien spielt, und sie brauchen einen deutschen Charakter, der Bariton ist. Also es gibt verschiedene Anfragen und verschiedene Richtungen, die ich spannend finde. Wieder, wie gesagt, schon zuvor außerhalb der Box. Das ist, was mir liegt und was vielleicht nicht immer so vorhersehbar ist. Ich mag spontan sein und auch, dass der Weg immer in eine andere Richtung ausschlägt wie ein Hase, wo vielleicht der nachrennende Fuchs, die Presse oder die Zuhörer es nicht erwartet hätten.
Und das Lied darf vielleicht die kleine, feine Basis sein und bleiben.
Ja, wird es hoffentlich immer bleiben.
Dann gehen wir jetzt in Jean Sibelius in den dritten Satz aus Kullervo. Und da geht es um den Helden Kullervo, der eher ein Antiheld ist, und seine Schwester. Ein Ausschnitt aus dem dritten Satz aus Kullervo von Jean Sibelius mit Helena Juntunen und Benjamin Appel als Solisten. Thomas Dausgaard hat das BBC Scottish Symphony Orchestra geleitet. Und damit geht SWR 2 zur Person heute zu Ende. Gast im Studio war der Bariton Benjamin Appel. Sie können die Sendung nachhören in der Online-Version, in der ARD-Audiothek und auf unserer SWR 2-App. Hier geht es nach den Nachrichten weiter mit Lesenswert, und da stellt Ihnen Carsten Otte neue Bücher vor. Heute unter anderem von Emma Braslavski »Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten« und von Gregor Sander »Alles richtig gemacht«. Mein Name ist Antonio von Schönfeld. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.